Das sind Sonntagszeitung Standpunkt, die Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nachhören. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Sonntagszeitung. Am 28. November stimmen wir ab über das Covid-19-Gesetz. Zwar zeichnet sich im Moment ein Ja ab, aber die Debatte wird immer noch intensiv geführt. Braucht es das Gesetz, damit Politik die Pandemie möglichst wirksam kann bekämpfen, oder geht das Gesetz zu weit, führt es zu einer Zweiklassengesellschaft? Und wie soll die Schweiz möglichst schnell einen Ausweg finden aus dieser Krise? Das diskutieren wir in den nächsten 50 Minuten mit dem Lukas Engelberger. Er ist Regierungsrat in Basel-Stadt und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Schweiz. Der Martina Bircher ist da. Sie ist Nationalrätin der SVP Kanton Aargau. Ich freue mich sehr auf den Cedric Wermuth. Er ist Co-Präsident der SP Schweiz und auf den Markus Somm, Verleger und Chefredakteur vom Nebelspalter. Wir sind im Moment vor dieser Aufzeichnung gerade bei einer Zahl von 6.017 neuen positiven Tests. Herr Engelberger, Sie kommen gerade aus der Pressekonferenz mit dem Bundesrat Alain Berset. Macht Ihnen das Sorgen? Wie viele Sorgen macht Ihnen das?
Es macht mir Sorgen. Sie haben die Zahl jetzt genannt, 6.000 wieder. Das ist viel. Und vor allem sieht ja auch die Tendenz nicht gut aus, oder? Die Ansteckungen steigen. Jetzt die Infektionszahlen sind das eine. Wichtiger ist die andere Kurve, die von den Spitälern und vor allem dort die von den Intensivstationen. Dort ist es noch moderater. Wir wissen aber, dass das verzögert reagiert auf die Anstieg. Und darum sind wir in Sorge. Wir stehen jetzt vor einer Bewährungsprobe, vor wichtigen Wochen. Jetzt nicht nur politisch, da reden wir noch darüber, sondern auch epidemiologisch. Verhebt unseren Massnahmenmix, den wir jetzt haben, verbunden mit dem Impfschutz. Das ist die grosse Frage, oder? Ob das noch ermöglicht, dass das Gesundheitswesen voll kann funktionieren
kann. Im Moment haben Sie ja noch keine neuen Massnahmen kommuniziert, sondern man beobachtet jetzt die Situation. Aber man sieht eigentlich schon, es ist jetzt interessant, dass ich wieder die Zahl von diesen 6.000 erwähnt habe, weil man hat eigentlich jetzt seit vielen Wochen gesagt, das ist jetzt nicht die wichtige Zahl, sondern wir müssen eben von der Hospitalisierung reden. Und das entkoppelt sich ja relativ deutlich. Das heisst, die Hospitalisationen steigen nicht irgendwie besorgniserregend an. Wie ist jetzt die Zeitlage, Frau Bircher?
Ja, man muss sicher darauf schauen, wie es sich entwickelt. Aber man sieht ja Gott sei Dank auch, dass sich langsam das ein bisschen entkoppelt. Also wir haben auf der einen Seite zwar neue Ansteckungen, die zunehmen, aber das sind vor allem bei den jungen Leuten, bei Kindern und Jugendlichen. Und dort ist es das Risiko fast null, dass so jemand im Spital landet, Gott sei Dank. Wo man muss heranschauen, das ist so ab 60, dort kann es zu Spitaleintritt führen. Und dann natürlich gerade ab 80, dort ist es dann massiv. Aber dort haben wir ja sehr hohe Durchimpfungsquoten. Und also ich meine, bei den über 80-Jährigen sind wir bei 92%, die geimpft ist. Und jetzt ist ja da auch der Booster losgegangen. Also dort, wo es jetzt ein bisschen wieder abgebaut ist, der Impfschutz bei den älteren Leuten, eben, tut man jetzt auch noch. Also von dem her sehe ich da eigentlich schon ein bisschen optimistischer drin.
Eigentlich würde man das fast langen als Ausgangslage jetzt mal für die Analyse von der aktuellen Situation. Das heisst, Sie sehen es nicht wahnsinnig unterschiedlich, oder schon, Herr Engelberger? Zu dem, was jetzt Frau Bircher gesagt hat.
Ich glaube, es ist in der Tonalität ein bisschen anders. Ich bin vorsichtiger. Vor allem traue ich dieser Entkoppelung noch nicht. Oder das haben wir auch schon gesagt bei früheren ansteigenden Phasen am Anfang. Es ist noch nicht so schlimm in den Spitälern und das ist dann doch schlimm geworden. Mhm. Und dem traue ich einfach noch nicht. Es gibt Argumente dafür, oder? Die Quote von denen, die wirklich einen schweren Verlauf machen und im Spital behandelt werden, tiefer ist diesmal. Und das ist insbesondere die Impfung. Oder? Das kann man schon ins Feld führen. Ich finde es einfach verfrüht, jetzt zu sagen, ja, wir müssen quasi uns da keine Sorgen machen, sondern ich bin besorgt, weil ich erwarte, dass es eben auch in den Spitälern sich wird verschlechtern. Aber die Zukunft wird das zeigen, und zwar halt relativ bald. In den nächsten ein, zwei Wochen wird man das sehen. Kann man von einer Entkoppelung reden oder ist es einfach wieder nach den gleichen Regeln wie in den früheren Wellen mit ein bisschen veränderten Faktoren?
Danke schön. Also reden wir über die Vorlage, wo wir darüber abstimmen dürfen. Cedric Wermuth, Sie sind ganz eindeutig im Pro-Lager. Wir haben auch laut den Umfragen eine grosse Mehrheit der Leute, also 60 zu 40 ist es im Moment ungefähr. Man muss immer vorsichtig sein mit den Umfragen von den Leuten, die dem Gesetz zustimmen wollen. Was würden Sie sagen, was ist der wichtigste Grund, warum Sie für ein Ja plädieren?
Also ich gebe nichts auf Umfragen, bin ich völlig bei Ihnen. Abgestimmt wird am Schluss. Und wir haben in der Schweiz genug Überraschungen erlebt in den letzten paar Jahren, was die Umfragen angeht. Ich würde sagen, es sind drei Gründe. Ich weiss, hätte man nicht gerne als Moderator, wenn man nach einem fragt. Aber es ist einerseits schon eine Abstimmung darüber, was in den letzten zwei Jahren gelaufen ist. Ist Gesundheitspolitik, insbesondere vom Alain Berset, das, was man für richtig erhaltet? Dann ist es zweitens ganz sachlich. Vor allem zwei Sachen. Erstens die wirtschaftliche Hilfe und zweitens ja, Massnahmen wie das Covid-Zertifikat. Und drittens, ehrlicherweise, habe ich das Gefühl, wird es immer mehr ein bisschen zu einer Grundsatzabstimmung über die Art und Weise, wie man Politik macht in diesem Land. Wir haben eine unglaubliche Welle von Hass, Drohungen, Fake News von der Seite von einer ganz kleinen radikalisierten Teil, aber einem sehr lauten von den Massnahmengegnern gesehen. Und das ist meines Erachtens schon auch wichtig, dass man sagt, das ist eine rote Linie, so geht es nicht weiter. Und das ist für mich der Grund, warum ich mich sehr intensiv einsetze für das Jahr.
Danke vielmals. Markus Somm, Sie sind nicht als Abstimmungskämpfer, aber Sie sind eher auf der Seite von denen, die das kritisch anschauen. Warum?
Ja, erstens würde ich mal widersprechen. Also widersprechen kann man nicht, aber ich glaube nicht, dass es eine Abstimmung ist jetzt über die Gesundheitspolitik von Alain Berset. Das schon auch. Aber es geht, also wenn ich jetzt sage, ich finde das Gesetz nicht gut und ich finde es nein, wäre richtig, dann geht es eher darum, dass ich finde, es kann nicht sein, dass, vor allem als Parlament, und deshalb habe ich auch Mühe, dass das Parlament da nicht mehr eingreift, es kann nicht sein, dass man praktisch im Bundesrat einen Blankoscheck gibt, was er alles sonst noch machen kann. Das finde ich nicht gut. Das finde ich jetzt gerade auch, was unsere politische Kultur und Tradition betrifft, finde ich das nicht gut. Ich finde, wir haben völlig grosses Verständnis gehabt am Anfang von dieser Pandemie, dass der Bundesrat hätte müssen handeln als Exekutive, völlig richtig. Aber jetzt sind wir doch schon 18 Monate da. Und irgendwo finde ich, das Parlament sollte wieder viel, viel mehr zu sagen haben. Ihr seid Gesetzgeber und nicht der Bundesrat. Und der Bundesrat hat schon jetzt unglaublich viele Sachen beschlossen, ohne dass man hat es nachher natürlich schon als Parlament noch angeschaut und abgewinkt, aber letztlich ist das nicht ein guter Zustand. Und ich glaube, da, was Sie sagen, dass eben gewisse, wie soll ich sagen, Aggressivität da ist in der Abstimmung, das würde ich absolut unterschreiben, aber ich würde genau sagen, das ist ein bisschen der Grund. Es ist so aggressiv geworden, weil die Leute so das Gefühl haben, Demokratie wird ein bisschen strapaziert. Und wir haben solche Erfahrungen auch gemacht in der Geschichte, wir haben das Vollmachtenregime gehabt, vom Bundesrat. Damals hat die SP das eigentlich 30 Jahre lang bekämpft. Zu Recht. Sie hat 1914 angefangen mit dem Vollmachtenregime. Sie haben 1919 nicht richtig aufgehört. Sie haben 1929 wieder Vollmachtenregime gemacht. Sie sind im Zweiten Weltkrieg. Und es hat auch eine Volksabstimmung gebraucht, dass man gesagt hat, hey, Rückkehr zur direkten Demokratie.
So also, Sie machen nicht. Sich Sorgen, so aber Sie nicht. Sagen gleich, das spielt
nicht. Es ist einfach nicht gut. Ich finde, wir haben ja irrsinnig gute Institutionen, wir haben wahnsinnig gute demokratische Prozesse. Ich finde, die Krise geht jetzt schon so lange, dass man da auch wieder normalisieren muss. Und ich finde deshalb, das Covid-Gesetz finde ich eine ungute Entwicklung. Ich würde jetzt dem Bundesrat nicht einen Blankoscheck geben, ohne dass ich da jetzt würde jetzt sagen, der Bundesrat hat alles falsch gemacht. Finde ich nicht. Ich finde, im Grossen Ganzen ist das eine gute Politik gewesen. Könnte ich sogar noch mal ein Kompliment machen. Das ist nicht der Punkt. Aber es geht nicht, dass das Parlament praktisch immer nur nachträglich dort abwinken.
Ja.
Na gut, also, das liegt ein bisschen am politischen System bei uns. Wir treffen uns viermal im Jahr im Sessionsrhythmus und sonst nicht. Ich beurteile die Situation ganz anders und muss ehrlicherweise sagen, ich höre fast niemand außer die Zeit, die das so beurteilt in den letzten zwei Jahren. Man muss ehrlicherweise einfach betrachten, wenn man die Schweiz anschaut, im Vergleich mit gerade den umliegenden Ländern. Also, was wir zum Teil für Jojo gesehen haben in Deutschland, Frankreich, von einer absoluten Schwanke zwischen einem Total-Lockdown zu wieder voll öffnen, hat der Bundesrat in der Schweiz genau versucht, den Fehler nicht zu machen. Auch weil er, ja klar, durch Checks and Balances kontrolliert wird. Zu Recht.
Weil aber mehr von den Kantonen als vom Parlament.
Weil Kantone eine richtige Rolle spielen. Ja, aber natürlich in der kurzfristigen Entscheidung. Engelberger hat es gesagt. Er ist jetzt in den 2 Wochen mit dem Alain Berset hoffentlich fast täglich in Kontakt, wahrscheinlich zwungenermassen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Und die müssen entscheiden. Wenn wir jetzt würden warten, bis das Parlament entscheidet, wäre es einfach für die Reaktion viel zu spät. Ich bin einig, das Parlament hat ein paar Grundsätze müssen setzen. Und übrigens haben wir das auch gemacht. Also einer der Erfolge, dass wir über das Gesetz überhaupt abstimmen, ist, dass das Parlament gesagt hat, wenn es technische Hilfsmittel gilt, wie das Covid-Zertifikat, wenn wir eine gesetzliche Grundlage und wir wollen eine garantierte, explizite Norm für den Datenschutz. Das hat am Anfang die Verwaltung so nicht wollen. Das haben wir durchgesetzt. Ich würde sogar sagen, wir haben eine Lernkurve gemacht Richtung mehr Demokratie in dieser Krise. Wenn Sie sich erinnern, das Parlament hat selber entschieden, sich aufzulösen in der ersten Welle der Krise. Das ist Katastrophe gewesen. Bin ich mit Ihnen völlig einig. Und wir sind jetzt eher am Aufholen noch von dem Defizit. Ich erlebe das nicht so.
Danke vielmals. Aus Gründen für die Dialektik, obwohl Sie sich zu Wort gemeldet haben, möchte ich gerne zu der Frau Bircher und nachher zu Ihnen. Weil das nimmt mich Wunder. Also, man ist ja längere Zeit auch so ein bisschen in einem schwammigen juristischen Bereich gewesen, was Verantwortlichkeiten betrifft. Und ist nicht so, dass das Gesetz jetzt endlich mal alles auf eine saubere Grundlage stellen und man nachher auch sagt, jawohl, die Leute haben jetzt wählen, einen Bundesrat als Führungsinstrument genau diese Rolle zukommen lassen.
Ja, ich sehe es natürlich jetzt ganz anders, als der Kollege Wermuth, weil er sagt, ja, es geht bei dieser Abstimmung ja, nein, ob man zufrieden war mit dem Bundesrat Alain Berset, oder?
Als eine von 3 Punkten.
Aber da muss ich natürlich vehement widersprechen, weil es geht bei dieser Abstimmung gar nicht um, findet man jetzt die Massnahmen gut, findet man sie schlecht, ist man für die Impfung, ist man gegen die Impfung. Es geht viel mehr. Es geht darum, wenn wir Nein sagen, dann wissen wir, dass spätestens im März fertig ist mit dem Zertifikat. Wenn man aber Ja sagt, dann wissen wir das heute nicht. Das kann immer wieder verlängert werden. Und einfach noch, dass das die Leute eben verstehen, im Gesetz selber ist ja nur die rechtliche Grundlage für das Zertifikat. Aber Details, wo man das Zertifikat braucht, ab welchem Alter, ob man also die 3. Impfung braucht, die 4. Impfung und all das, das ist eigentlich in der Verordnung dann entsprechend geregelt, wo der Bundesrat jederzeit selber kann regeln, ohne dass das Parlament befragt. Und wir haben im Parlament, wir haben die Details, haben wir ins Gesetz hineintun, dass es eben nicht am Parlament vorbei kann geschmuggelt werden. Und leider aber sind immer alle gegen die SVP gewesen. Wir sind die Einzigen gewesen, die Anträge gestellt haben, dass man das Zertifikat wirklich eingrenzt, dass es wirklich auch nur als Dienstleistung quasi ist, zum Reisen oder auch noch für Grossveranstaltungen. Und dann ist dann aber etwa fertig.
Also quasi ein Blankoscheck jetzt bei einem Ja an der Seite vom Bundesrat, genau. Herr Engelberger.
Ich bin jetzt nicht im Parlament.
Ja, und auch nicht im Bundesrat.
Und auch nicht im Bundesrat. Meine Einschätzung ist aber die, dass durch das Covid-19-Gesetz die Stellung des Parlaments ja stärker geworden ist, weil das Parlament mit dem ja eben einen Erlass geschaffen hat, wo detailliert und spezifisch jetzt regelt, wie man dieser Krise begegnet wird. Und das Covid-19-Zertifikat hat ein Ablaufdatum, oder? Das ist der 31. Dezember 2022, wenn das Gesetz, also die Revision jetzt angenommen wird. Also wird eine Verlängerung auch nicht am Parlament vorbei und nicht ohne Referendumsmöglichkeit gehen, falls sie denn nötig wäre. Das Volk hat schon mal abgestimmt über das Covid-19-Gesetz. Also das Covid-19-Gesetz hat ermöglicht, dass es auch eine Abstimmung geben konnte, überhaupt über die Pandemie-Themen. Über das Epidemiegesetz hat das Volk damals abgestimmt, aber wie wir es jetzt anwenden müssen, da hat es ja keine Abstimmung darüber gehen. Insofern habe ich das Gefühl, ist das Covid-19-Gesetz ein Schritt eben in Richtung von dieser Normalisierung, auch institutionell, wo richtig ist, so rein jetzt institutionell gesehen.
Und was sagen Sie zu den Bedenken, dass der Bundesrat quasi jederzeit kann die Parameter für das Zertifikat verschärfen nach Lust und Laune, ohne dass man nachher etwas dazu sagen kann?
Also das nächste Mal ist ja das Zertifikat und die Verankerung von dem im Covid-19-Gesetz nicht eine Idee vom Bundesrat, sondern vom Parlament. Dort ist das beantragt worden und beschlossen worden. Und dann, oder müssen Sie sehen, wenn wir jetzt Nein sagen oder allenfalls das Covid-19-Gesetz gar nicht hätten, dann würden ja die Regierungen Bundesrat und kantonale Regierungen gestützt auf das Epidemiegesetz müssen reagieren. Aber dann hätten wir noch weniger gesetzliche Leitplanken, was wir dann müssen und dürfen. Sondern dann wäre einfach besondere Lage nach Epidemiegesetz. Wir hätten weniger Möglichkeiten, differenziert zu agieren. Sprich, wir müssten viel gröber Einschränkungen erlassen, falls es nötig ist.
Also das stimmt jetzt natürlich nicht. Wenn man wieder sich auf das Epidemiegesetz berufen würde, wie man das damals gemacht hat im März 2020, wo das Coronavirus von China kam, wo man absolut nichts gewusst hat, dann hat man quasi eine Grundlage gehabt, dass man sich auf das hat stützen konnte. Weil man hat das Virus nicht kennt. Man hat damals noch gemeint, etwa 5% ist die Sterblichkeit. Man hat nicht gewusst, wie es sich übertragen tut. Man hat keine Impfung gehabt, man hat kein Medikament gehabt. Und darum hat man auf das Epidemiegesetz stützen. Aber jetzt sind wir eineinhalb Jahre anders. Und es ist eine ganz andere Ausgangslage. All die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind mittlerweile erfüllt. Und dass man, wenn man kein Covid-Gesetz mehr hat, dann einfach wieder auf das Epidemiegesetz abstützen. Das ist natürlich dann, also das wollte ich dann mal sehen, wie man dann das erklärt, weil es muss dann immer noch verhältnismäßig sein. Ja. Und mit all diesen Parametern, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist es doch nicht mehr verhältnismäßig, nachher eben quasi mit dem Lockdown zu argumentieren oder zu drohen.
Schauen Sie, das Epidemiegesetz statuiert den Schutz der Gesundheit. Wenn wir überlastete Intensivstationen haben, wenn Sie, ob geimpft oder nicht geimpft, wegen einem Herzinfarkt nicht mehr behandelt werden können, weil die Spitäler überlastet sind mit Covid-19, dann wird jede Kantonsregierung in diesem Land müssen, gestützt auf ein Epidemiegesetz, Massnahmen ergreifen, um die Situation zu beruhigen. Und die Entscheidungen, die wir hier bisher getroffen haben, sind immer vor Gericht gestützt worden. Inklusive natürlich Verhältnismäßigkeitstest. Also ich denke, rein jetzt als Verfassungsrechtler muss ich sagen, das Epidemiegesetz gibt einen weiteren Spielraum einer Exekutive als jetzt das Covid-19-Gesetz.
Na gut, aber Sie müssen es schon besser begründen. Also so einfach ist es natürlich nicht, dass Sie einfach könnten sagen, ja, die Spitäler sind wieder überlastet. Da gibt es ja auch epische Debatten, sind sie jetzt überlastet oder nicht. Man hat Spitalbetten abgebaut und so weiter. Also im Prinzip kann man dort auch wieder sagen, wir können es auch auffahren. Natürlich hat man abgebaut, aber ist ja gleich.
Wir müssen separat noch diskutieren.
Genau, können wir separat diskutieren. Aber der Punkt ist doch einfach der, wenn man es ein bisschen grösser anschaut. Wir haben ein Vertrauensproblem in diesem Land. Cedric Wermuth hat gesagt, das ist eine Minderheit. Stimmt, ist sicher eine Minderheit. Ich würde sagen, es ist aber eine relativ grosse Minderheit.
Also definitiv, man muss vielleicht auch unterscheiden zwischen der sehr radikalen Minderheit, die eine kleine Minderheit ist, und zwischen einem doch recht grossen Teil der Bevölkerung, der nicht ein gutes Gefühl hat, in welche Richtung das geht.
Wir sehen es, die Abstimmung, die Umfragen zeigen 40-60. Ich glaube, es wird etwa so sein. 40% ist eine relativ grosse Minderheit, die ziemlich viel Vertrauen verloren hat in die Behörden. Und aus dem Grund finde ich auch, was Sie vorher gesagt haben, glaube ich, führt ein bisschen am Thema vorbei. Ich glaube, der Punkt ist schon, das Zertifikat ist ein gutes Beispiel. Das Zertifikat im Frühling, wo Sie richtig gesagt haben, war das Parlament eigentlich, das gesagt hat, wir wollen das Zertifikat. Da hat man wirklich ans Reisen gedacht. Es ist ums Reisen gegangen. Niemand hat dort im Frühling gedacht, ja, das wird dann einmal eingesetzt, um sogenannte Ungeimpfte, Unwillige dazu zu bringen, dass sie sich impfen lassen. Das ist eindeutig. Das hat man dort nicht gedacht, dass man es im Inland einsetzt, um im Prinzip so ein Nudging zu machen, dass man die Leute dazu bringt, dass sie sich impfen lassen. Das hat man nie diskutiert. Dass man jetzt, wo man gesehen hat, dass die Zertifikatpflicht eigentlich das Ziel nicht erreicht hat, die Impfquote ist zwar ein bisschen aufgegangen, aber nicht so stark, dass der Bundesrat nicht Grösse hat, zu sagen, hey, wir könnten die Massnahmen, die wirklich unglaublich viele Leute, vor allem Junge, enorm aufbringend gegen die Behörden. Wir könnten das jetzt aufheben. Zeigt mir, dass der Bundesrat noch nicht gecheckt hat, was eigentlich los ist in der Bevölkerung. Dass sehr viele Leute einfach finden, hey, die Behörden machen, was sie wollen. Das stimmt nicht. Da gebe ich ihnen recht. Aber der Eindruck ist so. Und deshalb finde ich, das Gesetz ist nicht gut, weil es gibt dem Bundesrat zu viel Spielraum. Und das Parlament tut sich verabschieden.
Ja, sehr gerne. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon recht originell, wie wir es ernsthaft schaffen, eine Diskussion darüber zu führen, ob der Bundesrat zu viel Kompetenz hat im einzigen Land der Welt, das mir bekannt ist, wo über seine Corona-Massnahmen an der Urne abstimmt, zum zweiten Mal. Also ich meine, viel demokratischer legitimieren kann man eine Corona-Politik gar nicht. Gut, die Deutschen haben noch gewählt, von mir aus kann man dazu zählen, aber Corona war jetzt nicht das wichtigste Thema im deutschen Wahlkampf. Aber das ist doch, also, Entschuldigung, aber das ist ja wirklich eine Absurdität. Abgesehen davon gibt es das Covid-Gesetz nur, weil der Bundesrat Das Parlament musste beten, doch wieder zu tagen, um das Covid-Gesetz zu verabschieden, was eine Peinlichkeit ist für das Parlament. Aber es ist so, es war der Wunsch der Landesregierung, dass man das auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Ich finde, zwei Sachen. Erstens, das Zertifikat, also ich war ja in diesen Debatten von Anfang an dabei, ist nicht dazu da, Ungeimpfte dazu zu bringen, sich zu impfen. Sondern das Zertifikat ist dazu da, den Verfassungsgrundsatz von der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Und der heisst, Leute, die sich geimpft haben den Anspruch darauf, dass man ihnen so weit möglich ihre Freiheiten wieder zurückgibt, weil es nicht verhältnismäßig wäre, sie ihnen wegzunehmen. Er ist dazu da, die Geimpften zu schützen und ihnen die Möglichkeit zu geben. Jede und jede ist frei. Und das Zertifikat ist immer genesen, geimpft oder testen. Es gibt immer noch die drei Optionen. Wir kämpfen jetzt dafür, übrigens zusammen mit der SVP, dass Gratistests auch wieder möglich werden, damit das noch mehr eingeflacht wird. Da bin ich völlig einverstanden. Aber die entscheidende Frage ist eigentlich ganz eine andere. Die entscheidende Frage ist, man kann auch etwas anderes machen. Aber es gibt drei Optionen. Jetzt müssen wir einfach sagen, welche wollen sie. A, wir nehmen den Massnahmenwix, den wir jetzt haben, und dort ab und zu ein bisschen anpassen, je nach der Situation. Version B sagen wir, es gibt das Virus nicht, oder es ist uns ein bisschen gleich, wir lassen es einfach laufen. Okay, aber dann muss man die Todesfälle auch dazu stand in Kauf nehmen. Massnahme 3 ist ein sogenannter solidarischer Lockdown. Wir gehen alle wieder zurück in den Lockdown, wenn es nötig ist. Eine von diesen drei muss es sein.
Sie sagen logischerweise, die beste Version ist Variante 1.
Die beste Version ist die, die wir jetzt darüber abstimmen. Das ist der Massnahmenmix.
Okay.
Das ist die Frage.
Frau Biecher, da möchte ich Ihre Meinung hören dazu.
Ja, das stimmt natürlich jetzt so nicht, was der Herr Wermuth gesagt hat. Ich meine, man muss schon mal sehen, wir reden jetzt bei den über 60-Jährigen, also die, die jetzt wirklich ein Spitalbett bräuchten, wenn sie infiziert werden und womöglich einen schweren Verlauf haben. Und die drunter, über die müssen wir gar nicht reden, oder? Weil das ist so selten, dass die im Spital reden und landen. Und ich meine, bei den über 60-Jährigen haben wir momentan noch etwa 250'000 Personen, die nicht geimpft sind. Dann kommen noch die Genesenen dazu. Da reden wir vielleicht, ich weiss auch nicht, von etwa 200'000, die jetzt momentan keine Antikörper haben. Und sicher wird über lang oder früher oder länger wird jeder mit dem Virus in Kontakt kommen. Das ist so. Aber man kann jetzt die Leute nicht zwingen und vor allem auch gerade die jungen Leute. Ich meine, in dem Moment, wo das Zertifikat ausgeweitet worden ist, gültig ab 16-Jährigen, und nachher noch in Kombination mit keinen Gratistests mehr. Also jetzt muss man doch nicht jemand sagen, dass ein 16-Jähriger, der für 15 Franken ins Kino geht, nachher noch muss einen 40-frankigen Test machen, oder? Also, die jungen Leute werden heute faktisch zur Impfung gezwungen. Und das ist einfach keine gute Entwicklung für unser Land. Und vor allem, die Jungen sind ja nicht die Leute, die jemandem ein Spitalbett wegnehmen. Darum muss man doch einfach sich konzentrieren, so wie es eigentlich massiv war. Wir müssen die vulnerablen Personen schützen. Und da wollte ich gerade als Beispiel machen. Mein Vater, über 80, oder? Geht daheim um, muss in Notfall, wenn er das Gesicht aufgeschlagen hat. Kommt ins Spital, dann wird gefragt, ja, ist er geimpft? Ja, ist doppelt geimpft. Gut. Ist aber verkältet, tut leicht husten und so. Es geht 3 Tage im Spital. Das heisst, er läuft 3 Tage lang im Spital rum. Bei der Geriatrie, also dort, wo alles sehr alte Leute daheim sind oder einfach in dieser Station, also Risikopatienten, oder? Hat ein Zimmernachbar mit einer Chemotherapie, also null Immunsystem, oder? Und nach 3 Tagen sagt nachher der Arzt plötzlich, ja, jetzt hat er noch Fieber, jetzt machen wir gleich einen Corona-Test und voilà, er ist positiv, oder? Und so schützen wir heute, nach 1,5 Jahr, schützen wir Spitäler und das Gleiche gilt eben auch für Altersheim. Wir tun die allgemeine Bevölkerung mit einem Zertifikat schikanieren, aber wir bringen es nicht auf die Reihe, Spitäler und Altersheim zu schützen.
Gut, danke vielmals. Ich will Herrn Engelberg hören. Vielleicht noch eine Bemerkung von mir. Ich bin relativ ruhig und höre aber gut zu. Das heisst nicht, dass ich keine Fragen habe, aber solange Sie hin und her diskutieren, ist es sehr, sehr spannend. Wenn wir abweichen, melde ich mich schon. Aber es ist interessant, was Frau Biecher gesagt hat.
Bei der Lohnkürzung.
Ja. So gemütlich ist es nicht, wie es vielleicht mal aussehen. Bitte sehr.
Also ich hoffe, es geht Ihrem Papa inzwischen besser. Und ich bin einverstanden, dass sich die Geschichte, die Sie erzählen, nicht gut anhören. Nach allem, was ich höre und weiss jetzt vom Gesundheitswesen in den letzten Wochen, ist es trotzdem nicht eine repräsentative Schilderung von dem, wie bei uns die Spitäler funktionieren und wie insbesondere vulnerable Leute auch geschützt werden im Gesundheitswesen. Kann das sicher noch besser machen. Da werden wir auch einen Schwerpunkt noch müssen drauflegen in den Kantonen, dass wir das wirklich maximal, optimal gut machen, weil das ist eine wichtige Aufgabe. Es wäre aber eine Illusion, das muss ich schon sagen, zu meinen, man könne die sogenannte vulnerable Bevölkerung isolieren vom Rest, oder? Die gesünderen, robusteren, jüngeren, die müssen gar nicht beachten. Man muss nur die Älteren oder Vorerkrankten oder sonst Risikopersonen gut schützen. Das geht einfach nicht, oder? Unsere
Warum
Gesellschaft
das nicht? Will das Argument ist ja, dass bei den Jungen praktisch keine Gefahr besteht.
Also erstens wohl stimmt das so nicht. Wenn Sie mit Intensivmedizinern reden, dann erzählen Sie, dass Sie zum Teil auch 30-Jährige haben bei Ihnen,
ja,
in der Klinik.
Aber ich meine, es ist statistisch gesehen. Also, es gibt Einzelfälle natürlich, das gibt es überall.
So wenig sind es denn nicht. Es geht vor allem darum nicht, weil, und das ist auf eine Art sogar beruhigend, unsere Gesellschaft ist nicht so segregiert. Oder es funktioniert nicht so. Zum Beispiel in einem Pflegeheim arbeiten viele jüngere, mobile Leute. Und sie haben Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und
also es gibt
eine soziale Vernetzung und das soll die ja auch geben. Man hat am Anfang ja das zum Teil getrennt. Und das war hart gewesen und durchaus zu Recht nachher auch sehr, sehr kritisch diskutiert worden. Das macht man jetzt nicht mehr. Und da müssen wir halt auch zur Kenntnis nehmen, wir haben die Kontakte und wir können die vulnerablen Leute nicht einfach wirklich so strikt isolieren. Und dann sehen wir einfach, und vielleicht ist die fünfte Welle jetzt in dem tatsächlich weniger schlimm, aber die ersten vier erzählen uns, die Epidemie geht durch Generationen von jung zu alt. Sie wandern durch. Und das ist auch plausibel, weil zuerst stecken sich die an, die gesund sind, mobil sind, das nicht so spüren, auch nicht ein Problem haben damit und so viele Treffen haben. Und dann mit der Zeit erreicht das auch die Leute, die verletzlicher sind und weniger Kontakt haben.
Also, der Punkt ist quasi, Sie sagen, die Alternative, wenn man es mal so formulieren will, einfach Nein sagen zu dem Gesetz und bei dem zu bleiben, was wir haben, die funktioniert nicht, weil so bringen wir die Epidemie nicht unter Kontrolle.
Nein, ich würde noch etwas sagen zu der Risikogruppe. Also, ich meine, das ist logisch, man könnte die nicht völlig abtrennen von unserer Gesellschaft, von dem redet auch niemand. Aber es ist sicher so, dass man es hätte können besser machen können. Und wir können es besser machen. Weil erstens zum Beispiel das Pflegepersonal oder auch Betreuer in den Altersheimen nicht einfach Impfpflicht haben. Da wäre ich noch dafür, dass man sagt, die Leute, die ständig mit diesen alten Leuten zusammen sind, und das sind Risikogruppen, wir wissen es ganz, ganz deutlich, die müssen halt wirklich impfen und sonst werden sie halt für 3 Monate beurlaubt. Ich weiss nicht, wie man das macht, aber so schwierig wäre jetzt das nicht. Und was ich wirklich betonen möchte, Herr Engelberger, natürlich gibt es Fälle von Jungen, die auch Schwierigkeiten haben, völlig klar. Aber es steht in keinem Verhältnis zu der Risikogruppe. Wir haben etwa, glaube ich, 11'000 Tote. Von diesen 11'000 Toten waren 68 unter 50. Es ist einfach eine Krankheit, Gott sei Dank, wo wir jetzt relativ genau wissen, wer sehr stark gefördert ist. Und für das haben wir ja die Impfung. Sie haben vorher gesagt, 4 Wellen, haben Sie recht. Aber die 4 Wellen, die sind eben ohne Impfregime gewesen. Jetzt haben wir ja die Impfung. Es muss ja einen Unterschied machen. Sonst müssen wir also aufhören impfen. Also wenn wir jetzt nicht eine Entkoppelung sehen zwischen Hospitalisierungen und Fallzahlen, dann stimmt etwas mit der Impfung nicht. Ich glaube an die Impfung. Ich glaube, es ist eine sehr gute Impfung. Wir können deswegen auch die Risikogruppen sehr gezielt schützen. Und das, denke ich, ist eine viel intelligentere Politik. Ja. Als dass man praktisch mit der Schrotflinte die ganze Bevölkerung immer in so ein Ausnahmeregime hineinzwingt. Das dünkt mich schlecht. Und das ist ja der Grund, warum eine gewisse Unruhe da ist im Volk. Und Cedric Demuth, natürlich ist das super, dass wir die Einzigen sind, die über das abstimmen. Aber es ist eben genau aus dem Grund auch wichtig, dass wir diskutieren und dass wir total anderer Meinung sind. Und das Parlament sich viel mehr einbringt. Mir geht das auf den Wecker, wie näher Volksvertreter einfach der Exekutive nachhäseln. Ich verstehe nicht, was mit euch los ist. Und Kantone eigentlich auch, Herr Engelberger. Ich finde, Kantone müssen ein grösseres Gegengewicht
bringen. Bleiben wir beim Parlament, bei Cedric Demuth. Und vielleicht noch die Frage, um es noch mal schnell zusammenpacken, was der Markus Sommer zentral gesagt hat, wenn ich es richtig kann wiedergeben. Und zwar, dass, ich meine, wir haben die Situation ist überhaupt nicht vergleichbar wie vor einem Jahr.
Zum
wir
Glück.
Haben einen überwiegenden Anteil der Leute, die geimpft sind.
Ja, also, Herr Somm, Sie sind herzlich willkommen. Dann kandidieren Sie endlich für die SVP, für den Nationalrat. Dann hätten wir das geklärt. Dann würde ich mich freuen, dann könnten Sie uns erklären, wie wir das besser machen.
Erstens wäre, wie Sie wollen, bin ich bei der FDP.
Auch die Scheinmitgliedschaften
also, kennen wir alle. Und die FDP würde sich auch sehr freuen, wenn ich zu Ihnen komme, ins Parlament. Dann würde sich wahnsinnig freuen.
Und die FDP ist auch gut. Ich freue mich, dass Sie mir erklären, wie man es besser macht. Das ist, ich kann da noch viel lernen. Das ist völlig einverstanden. Keine Differenz. Natürlich, also hoffentlich macht es einen Unterschied. Und die sehen wir ja jetzt, das sehen wir dann. Nur, das Problem ist, in dieser Pandemie haben wir eins gelernt. Erstens, wir müssen immer unter Unsicherheit reagieren. Und es geht ja nicht darum, also ich hätte den Engelberger nicht so verstanden, korrigieren Sie mich und mir auch nicht, dass ich mir wünsche, dass wir Massnahmen müssen greifen müssen. Wenn wir das alles könnte fallen lassen, bin ich morgen bei Ihnen. Kein Problem. Das Zertifikat, ich habe mich zwar daran gewöhnt, aber so schnell wie möglich.
Aber dann machst du es vor allem jetzt, wird es langsam unverhältnismäßig.
Es ist das Gegenteil. Das Zertifikat ist ja der verhältnismäßigste mögliche Eingriff. Alles andere, was wir diskutiert haben, übrigens schon nur eine Impfpflicht für bestimmte Branchen. Ich sehe das Argument.
Das finde ich
wäre aber viel weitergehend als ein Zertifikat.
Also wäre ein größerer Eingriff, ja.
Ja, natürlich.
Wäre viel wirkungsvoller.
Ja. Ich halte es nicht für sinnvoll, Leute zu verpflichten, aber das ist eine andere Diskussion. Aber das Zertifikat gibt immer noch eine Auswahlmöglichkeit. Eine Impfpflicht gibt es dir nicht. Das ist der sanfteste Eingriff, den man machen kann in die Grundrechte. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir sind einfach an einem anderen Punkt. Wir sind an einem Punkt, wo die Impfung nachlässt, wo es immer mehr Impfdurchbrüche gibt, ja, wo wir hoffen, der Booster nützt etwas. Er kommt ein bisschen spät. Kann man darüber diskutieren, ja, der Herr Engelberg sieht es ein bisschen anders. Er kommt vielleicht ein bisschen spät. Hoffentlich löst das Problem. Würde ich mir das wirklich wünschen. Und alles ist obsolet. Aber wenn wir Nein Gut. sagen, dann fehlt uns für den Fall, dass das nicht passiert. Und dann einfach ein Wunsch, Herr Bircher und Herr Somm. Oh nein, Sie sind nicht bei der SVP. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht schon wieder falsch zu wenden. Aber der Hauptgrund, also übrigens die Impfquote, ist ja nicht das Problem, dass sie generell allzu tief wäre. Sie ist nicht auf dem europäischen Niveau. Sie ist aber vor allem extrem unterschiedlich zwischen den Kantonen.
Da hat sie nicht zu viel schlafen, weil der Herr
für das gibt es einen Grund, warum sie so unterschiedlich ist. Schlafen.
Wir dazu. Also gut, ist gut. Sorry für den Unterbruch. Ein bisschen diktatorisch.
Ich wollte einhängen bei diesen Vergleich, oder? Das ist zwar, ich finde es nicht so gut, dass wir so mit Wellen reden, aber jetzt habe ich es selber gemacht, bleibe ich auch dabei. Die sogenannte vierte ist im Sommer gewesen, oder? Nach der Sommerferien. Und also seither hat unsere Impfquote keine Quantensprünge gemacht.
Ja, aber drei Wellen. Und die letzte Welle, die
wir haben, halt jetzt, Jahr, wir sind ist einfach, ohne Impfung. Wir sind nicht auf einer guten Impfquote. Wir haben fast ein Drittel von den Einwohnerinnen und Einwohnern in diesem Land, die nicht geimpft sind. Und einem Ungeimpften nützt der Booster. Nein, warte jetzt. Einem Ungeimpften nützt der Booster nichts. Der Booster kann das nicht wettmachen. Der Booster ist hier, um den Schutz zu erhalten von diesen zwei Drittel, die schon geimpft sind. Und jetzt zuerst von den 65 plus, die sie jetzt brauchen, weil der Schutz abnimmt. Oder? Aber rundum hat man dann noch ein Drittel von Personen, wo ungeimpft sind.
Aber ist das nicht viel zu pauschal gesagt? Moment mal schnell, wir müssen doch schon unterscheiden. Reden wir von einer Quote bei der Risikogruppe oder bei einer Quote von ganz jungen Leuten, wo es wirklich nicht eine grosse Rolle spielt? Und dann haben wir auch noch die Genesenen. Also wenn man das alles zusammenzählt, haben wir dann nicht eine Herdenimmunität bei all denen, die irgendwie gefährdet sind?
Also wir sind keine Herde, sondern wir sind eine offene Gesellschaft. Darum finde ich, müssen wir von diesem Begriff oder von der Herdenimmunität eh wegkommen. Und die aktuelle Entwicklung zeigt uns eben, oder, dass wir doch wieder eine Dynamik sehen. Ein Drittel von Menschen, die hier leben, sind nicht geimpft und ermöglichen dem Virus zu zirkulieren. Und das kommt dann eben auch zu den 10% im Risikosektor, oder, wo auch noch ungeimpft sind. Und dann gibt es Leute, die zwar doppelt geimpft sind, aber sonst schwere Vorerkrankungen haben, die ihr Immunsystem schwächen. Und sie sind dann eben auch gefährdet, im Spital zu landen, bis hin zum Versterben. Schauen Sie, ich hätte auch gerne ein schöneres Bild, aber wir müssen uns der Realität stellen. Und die Realität ist, dass dieser Winter noch ein Haufen Leute werden an Covid-19 versterben. Mhm. Und wir müssen dafür sorgen, dass das unser Gesundheitswesen nicht überlastet. Oder wenn wir jetzt sehen, dass in München, also weiss Gott, jetzt nicht irgendwo ein Ort, wo unterdotiert wäre mit Kliniken, dass sie dort Probleme haben auf den Intensivstationen. Wenn sie in Salzburg desaströse Zustände haben, dann sollten wir uns nicht auf einem anderen, sichereren Planet wähnen.
Ich will gerne Frau Bircher, hören. Wenn wir ins Ausland schauen, in unsere Nachbarstaaten, dann macht man sich wirklich Sorgen. Also Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, die Lage in Deutschland ist dramatisch. Herr Engelberg hat jetzt München zitiert. Also ist die Alternative, ich sage, wir machen nicht mehr.
Ich finde es immer so schwierig, wenn man die Länder vergleicht. Ich meine, jetzt tut man auf der Pro-Seite das Beispiel bringen, oder? Aber man sagt jetzt nicht, ich meine, der Herr Wermuth hat vorhin gesagt, das Zertifikat, das schützt uns alles von Schliessungen und so. Aber da muss man, wenn man schon die Vergleiche macht mit Österreich, Salzburg etc., da muss man dann auch den richtigen Vergleich machen und dann auch den Satz zu Ende sagen, dass zum Beispiel Österreich das Zertifikat seit dem, wo sie den Lockdown aufgehoben haben im Mai, dieses Jahr sind die gerade gestartet, überall mit 3G. Also die kennen gar nichts anderes als Zertifikat, als 3G im Restaurant und weiss ich wo überall. Oder? Das, was wir ja jetzt haben. Und komischerweise sagt man da, ja, wir müssen schauen und so. Hankerum sagt man dann aber wieder, ja, nein, Zertifikat ist ja das Instrument, wo super ist und alles ermöglicht und so. Aber es passt ja dann überhaupt nicht, oder? Und das andere muss man auch sehen, man kann auch die Impfquoten nicht immer miteinander vergleichen. Auch die Vergleiche hinken nachher. Weil zum Beispiel in Italien, dort hat es ja schon sehr früh gewisse Impfzwänge für die Bevölkerung, am Arbeitsplatz nur noch und so. Logisch haben jetzt die eine höhere Impfquote als in der Schweiz, was das bis heute nicht gegeben hat. Und was man auch noch muss sehen ist, wir müssen doch einfach wissen, wie viele Leute dass Antikörper haben, ob, egal ob über Impfung oder über Genesene, das schon mal gemacht haben. Und das ist doch das Entscheidende. Und da gibt es ja auch eine Studie von den Schweizer Universitäten, oder? Die kennen Sie ja. Und dort sieht man einfach, dass wir in der Schweiz, vielleicht halt auch, wie wir dort in der zweiten Welle von einem Jahr das relativ lang laufen lassen haben mit Infektionen, doch zum Teil mehr Leute haben mit Antikörper. Das kann ja zum Beispiel jetzt auch ein Grund sein, dass jetzt im Tessin oder im Welschen, wo die haben ja auch mehr Fälle gehabt, damals, dass halt die jetzt auch ein bisschen besser momentan in dieser fünften Welle wegkommen.
Das mag sein, ich sehe irgendwo Ihren Punkt trotzdem nicht, inwiefern das jetzt gegen das Covid-19-Gesetz würde sprechen. Oder ich glaube, wir müssen irgendwo ein bisschen pragmatisch werden und auf den Winter schauen. Und wir brauchen handlungsfähige Behörden. Wir brauchen tragfähige Rechtsgrundlagen. Und unsere Unternehmen brauchen gewisse Perspektiven. Oder
Sie ja den ganzen Winter durch. Weil mit dem Nein wird es ja erst im März, wird das Zertifikat muss im März nächstes Jahr abgeschafft werden. Das heisst, Sie haben den ganzen Winter haben Sie die Möglichkeit, wenn das jetzt so super ist und so hilft, das Zertifikat weiter...
Sie haben mich nicht fertig reden lassen. Jawohl, also erstens, ich nehme entgegen, dass Sie auch wurden anerkennen, dass es über den Winter im Fall vom Nein trotzdem kann in Kraft bleiben kann, dass Sie das nicht würden in Frage stellen. Das finde ich schon einmal eine gute Aussage.
Ist das eine Befürchtung?
Ja, das ist eine Befürchtung, dass noch der Druck im Parlament enorm wurde im Fall von einem Nein, dass man es sofort aufheben würde. Ich nehme das aber so entgegen. Mein Punkt ist ein anderer. Wenn ich Unternehmer bin im Showbusiness und eine Veranstaltung plan für den April, dann muss ich doch heute wissen, was gilt denn? Ja gut, wenn ich einen Kongress plane, dann muss ich wissen, oder wenn ich an einen Kongress will gehen mit einer Delegation, dann muss ich wissen, brauche ich denn ein Zertifikat, habe ich denn ein Zertifikat, woran kann ich reisen. Das ist ja jetzt nicht ein ewiger Horizont, das sind 4-5 Monate.
Und ich glaube, das ist ja ein wichtiges Element von dieser Gesetzesvorlage, die wir gar noch nicht jetzt angesprochen haben.
Der Schutzschirm für Grossveranstaltungen, die Reisemöglichkeiten, die Finanzhilfe sind wichtige Elemente der Revision.
Aber jetzt haben Sie selber widersprochen, oder vielleicht auch Cedric Wermuth, ich weiß es nicht mehr, haben beide gesagt, es ist sehr unsicher, würde ich völlig unterschreiben, es ist völlig unsicher, das ist der Witz von dieser Pandemie, wir wissen nicht, wenn es vorbei ist, wir wissen nicht, wie viele Wellen noch kommen und so weiter. Deshalb können Sie nicht sagen, ja, die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Die haben es sowieso nicht. Ich meine, das Reisen, ich will das nächste Jahr auf Amerika reisen. Weiss ich jetzt, ob ich nach Amerika reise? Nein, sicher nicht. Ob das Zertifikat kommt oder nicht, ob wir Schweizer ein Zertifikat haben oder nicht, nützt mir da nichts, weil ich weiss nicht, was die Amerikaner im nächsten Sommer vielleicht beschliessen. Also, die Unsicherheit bringen wir mit dem Zertifikat nicht weg. Aber das Zertifikat hat die Gesellschaft massiv belastet. Es spaltet. Es gibt Leute, die finden, ich bin jetzt plötzlich ein Bürger zweiter Klasse in meinem eigenen Land. Und das könnt ihr doch nicht unterstützen als Linke. Ich verstehe das nicht, weil Punkt ist, die Realität, Sie haben vorhin die Realität angesprochen.
Ich bin kein Linke.
Nein, die Realität ist doch, Sie haben die Realität angesprochen. Wir wissen ganz genau, wer die Risikogruppe ist. Leider sterben diesen Winter viele Leute, das stimmt. Aber das sind sehr alte Leute, die wir gut schützen mit dem Booster. Der Booster muss viel schneller kommen, der Booster muss sofort kommen, der Booster muss sofort zu der Risikogruppe kommen. Wir müssen gezielt impfen, die gefördert sind. Und wenn Sie nachher sagen, das Virus zirkuliert noch einem Drittel der Bevölkerung, ist doch gar nicht so schlimm. Wer Angst hat vor dieser Krankheit, kann sich impfen und ist gut gesichert. Wir haben kein Problem. Wir müssen sogar wissen, dass gewisse Leute den Virus zirkulieren lassen, weil sonst werden wir den Virus nie mehr oder weniger in Schach bringen, weil das Virus bleibt sowieso. Okay. Das wird noch 100 Jahre da bleiben.
Also jetzt Spaltung von der Gesellschaft, Herr Wehrmann.
Also, dass wir wirklich fast zwei Jahre nach der Pandemie immer wieder so die epidemiologischen Grundsätze diskutieren, finde ich ehrlich gesagt langsam ein bisschen bemühend. Wir wissen inzwischen alle, es ist klar, Engelberg hat es versucht zu erklären, solange das Virus zirkuliert, steigt die Gefahr für alle. Die Menschen, die Covid haben, bleiben übermäßig lang auf der IPS und nehmen damit auch einem jungen Unfallopfer im dümmsten Fall einen Platz weg. Das müssen wir verhindern. Darum betrifft es alle. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich auch
handeln. Die Risikogruppe impfen.
Man kann einfach die Idee, man kann die Risikogruppe einsperren, in einen Turm setzen und
jetzt ins Kreis. Das drehen wir uns im Kreis.
Impfen müssen sich eben auch die anderen. Übrigens auch Solidarität, auch Selbstschutz, beides.
Ja, jetzt Spaltung.
Die wirtschaftliche Hilfe und Spaltung. Gerade die wirtschaftliche Hilfe sind die Verhinderung der Spaltung. Sie verkennen einfach brutal die Situation auf dem Terrain.
Nein,
wenn Sie jetzt mit den Kulturveranstaltern zum Beispiel reden, haben die Absagen bis Ende 2022. Wenn das Gesetz fällt, ist es eine Illusion, dass die Kulturhilfen verlängert werden können. Das wäre politisch unmöglich. Stellt sich vor, Alain Berset würde am Tag nachher erstellt den Antrag ins Parlament kommen und sagen, wir dürfen die Wirtschaftshilfe trotzdem verlängern, obwohl das Volk gerade nein
hat. Den Punkt nehme ich nachher auf mit der Frau Bircher. Das nimmt mich noch Wunder, ob da Alternativen denkbar wären.
Undenkbar politisch. Okay. Es wäre vor allem nicht ehrlich von der Gegenseite.
Mhm. Und das ist eine Spaltung.
Also mit Verlauf. Aber es ist nicht das Zertifikat, das die Gesellschaft spaltet. Was die Gesellschaft spaltet, ist die absolut inakzeptable Kampagne, vor allem von Ihrer Partei, Frau Bircher, die dem Land vorwirft, in einer Diktatur zu sein, in einer Verkennung und von einer Verhöhnung von Menschen, die real in Diktaturen leben, z.B. in Weißrussland in Europa. Die Fake News-Kampagne, die Hass, die Drohungen. Ich habe gestandene Regierungsrätinnen und Regierungsräte, Leute, die seit Jahrzehnten im Business sind, die sich nicht mehr äußern zu dem Gesetz, weil sie eingedeckt werden mit Hass, Drohungen gegen ihre Familie. Von genau den Leuten, die ihre Kampagne gelebt haben. Das ist das Problem. Das Problem ist ein Bundesrat, der hinsteht und sagt, die Impfung, was soll's. Ein Bundesrat, der sich solidarisiert mit Leuten, die gewalttätig gegen das Parlament vorgegangen sind. Das ist der Hauptgrund der Gesellschaftsspaltung.
Achtung, jetzt
nicht der Versuch, der Regierung, ein Angebot zu machen. Zu 100%.
Nein, das glauben Sie
das ist ja nicht.
Entschuldigung? Nein, jetzt einfach grundsätzlich.
Nein, ich habe akustisch nicht verstanden.
Wenn Sie von einem Bundesrat reden, von Ueli Maurer reden Sie?
Natürlich. Ja, also, Ueli Maurer, sein Auftritt ist einer der Hauptgründe,
warum das Land gespalten ist. Es war relativ viel an der Adresse von der Frau Bircher. Ein Punkt ist es so, Sie sind ja erst mit der Zeit ins Nein-Lager gekippt von Ihrer Partei. Sie haben lange Zeit eigentlich in den ersten Monaten des Jahres das unterstützt.
Im Parlament alle noch zugestimmt.
Nein, das war natürlich nicht so. Und eben die Anschuldigung, das ist einfach wieder ein SVP-Bashing von Herrn Wehrmuth.
Also Moment, das ist so gewesen. Sie sind am Anfang.
Nein, ich meine, dass er sagt, wir sagen noch Schuld, dass wir Gesellschaft spalten.
Ja. Haben Sie behauptet, Sie sind eine Diktatur?
Nein, das mit dem Parlament ist natürlich so.
Was stimmt denn nicht?
Erstens einmal haben wir müssen sagen, beim ersten Mal, wo wir darüber abgestimmt haben, haben wir ja Stimmfreigabe gegeben. Und jetzt haben wir Nein-Parole beschlossen und im Parlament. Wir haben im März mal darüber abgestimmt. Und so hat es ja auch der Herr Somm voran richtigerweise gesagt. Im März ist es darum gegangen, dass wir ein Zertifikat einführen als Dienstleistung für die Bevölkerung, dass sie wieder reisen können und eben auch die Planungssicherheit zu geben für Grossveranstaltungen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann hat ein Drittel von uns zugestimmt, ein Drittel hat sich enthalten, weil wir dort einfach ich persönlich auch immer noch ein bisschen kritisch gewesen sind und am Bundesrat nicht richtig getraut haben. Weil sobald eben mal etwas im Gesetz ist, kann man es dann anfangen eben auszudehnen und so weiter und so fort. Und ein Drittel von der SVP-Fraktion hat es abgelehnt, weil die genau gewusst haben, wie es rausgekommen ist. Und so ist es übrigens rausgekommen. Und ich meine, die Glaubwürdigkeit vom Herrn Berset muss man auch sagen. Er hat zwei Wochen, bevor das Zertifikat eingeführt worden ist, hat er gesagt, es sei bizarr, so etwas.
Okay. Also das ist die Erklärung für den Meinungswechsel in der Partei. Jetzt aber nach der Vorwurf eigentlich nicht, dass das Zertifikat spaltet, sondern dass Sie mit Ihrer Art von Kommunikation eigentlich spaltet.
Überhaupt nicht. Wir sind die einzige Partei in unserem Land, die noch für Selbststimmung und Eigenverantwortung hersteht. Und eben nicht, wenn einfach die Leute durch die Hintertür quasi zum Impfen zwingen. Und es soll ein freier Entscheid sein.
Danke vielmals. Wir haben noch 4,5 Minuten.
Ich muss erklären, warum ich glaube, dass du das selber nicht glaubst. Sie tönen wie ein bürgerlicher Nationalrat 1910, der sagt, ja, die SP ist schuld, dass der Klassenkampf überhaupt ein Thema ist in unserem Land. Dass es überhaupt soziale Ungleichheit gibt und sich die Leute über das aufregen, da ist die SP schuld mit ihrer hetzerischen Politik. Die Bürgerlichen haben das die ganze Zeit so gesagt. Sie wissen ganz genau, man kann nie Politik einfach irgendwo so prägen als Partei, dass irgendetwas, das nicht ein Problem ist, plötzlich von so vielen Leuten als Problem angeschaut wird. Ob jetzt die Leute so recht finden, dass das Zertifikat ist daneben und so weiter, spielt gar nicht so eine Rolle. Wir haben etwa 40%, die nur wegen dem Zertifikat dem Gesetz ablehnen. Deshalb ist es nicht richtig, was Sie vorhin gesagt haben, wegen der Wirtschaftshilfe. Die sind gar nicht bestritten und die könnte man sofort wieder bringen. Das ist nicht der Punkt. Aber noch einmal.
Moment, das
Eine Partei selber kann nicht einfach ein Thema erfinden und ein bisschen böse Artikel schreiben oder ein bisschen blöde Sprüche machen und so weiter. Und dann finden alle, es ist ein Problem.
Es ist viel mehr so ein bisschen blöde Sprüche. Es ist die grösste Regierungspartei im Land, die sagt, wir sind in einer Diktatur.
Ja,
die systematisch Kampagne macht gegen die Impfung. Was übrigens einer der nachweisbaren Hauptgründe ist, warum das die Impfquoten extrem tief ist. Das sehen Sie auch in anderen Ländern. Dort, wo man
systematische Verunsicherung von der Bevölkerung ist, gell?
Sehr gerne. Also, überhaupt kein Problem. Aber da hätten zum Beispiel Gemeinden mit hohem Migrationsanteil im Aargau etwas müssen machen müssen. Im Sommer, um die Leute zu impfen. Völlig bei dir, Behördenversagen. Ich bin aber keine linke Mehrheit gerade in Aargauer Gemeinde mit höherem Migrationsanteil. Hätte man besser müssen machen, hätte man nicht gemacht. Zahlen wir jetzt den Preis dafür. Ja, hätte man vielleicht mit den Menschen müssen reden. Aber das ist die Verantwortung von Gemeinde und Kanton, nicht von der SP. Ich glaube schon, dass wir das ernsthaft darüber diskutieren müssen. Wir stimmen am 28. November darüber ab, ob es in diesem Land eine rote Linie gibt, was man darf und was man nicht darf, ob man eine Kampagne mit eine Lügenkampagne mit Drohung und Erpressungen darf führen.
Moment. Das sind sehr schwere Worte.
Nehmen Sie die Broschüren, die jetzt in alle Haushalte verteilt worden ist, von dem Club Freunde der Irgendwas. Dort ist ja kein Komma wahr, was dort drinnen steht, was behauptet wird, dass sich Bundesrat und Parlament alles
Neues. Das ist etwas Neues, und dass man in Abstimmungskämpfen mit Unworten
operieren. In dieser Dimension.
Da hat die Linke auch eine grosse Tradition. Hört doch auf,
Cedric. In dieser Dimension, Markus Sam, sage ich nicht, die Leute, die Nein stimmen, aus guten Gründen, die gibt es übrigens auch links. Gut. Die müssen sich ernsthaft überlegen, ob sie wollen, dass diese Bewegung in diesem Land legitimiert wird.
Gut, danke vielmals. Ich würde gerne Herrn Engelberger, ich habe mal zu ihm rübergeschaut, hat ganz tief Luft geholt und geduldig zugelassen. Ich würde gerne wissen, was Ihnen durch den Kopf geht. Wir haben noch 1,5 Minuten.
Also mir geht durch den Kopf, dass tatsächlich die Nein-Kampagne sehr, sehr aggressiv geführt wird und dass sich hier im Schlepptau von dieser Kampagne auch Bedrohungen, Beschimpfungen ereignen und dass wir eine Verrohung von unserer politischen Kultur sehen, die mir auch Sorgen macht. Gerade darum finde ich aber, wir müssen über die Sache diskutieren und wir müssen den Entscheid am 28. November auch als einen Sachentscheid formulieren. Es geht darum, ob man in Zeiten der Krise der Behörden eine gewisse eng definierte, kontrollierte Handlungsfähigkeit will geben. Dann sagt man ja. Oder es geht darum, wenn man würde Nein sagen, Unsicherheit herbeizuführen und Differenzierung zu erschweren, eher Richtung Destabilisierung zu wirken, dann soll man von mir aus gesehen Nein sagen. Sie sehen, was meine Position ist. Und ich glaube auch, dass eine grosse Mehrheit von Schweizerinnen und Schweizer sich wird bekennen zu den handlungsfähigen Behörden und zum Schweizer Weg, durch die Krise zu gehen.
Danke vielmals. Ja, wir haben etwas gesehen aus dieser Umfrage heraus, wo wir Vorsicht geniessen, dass die Leute, die Ja wollen sagen, die haben ein grosses Vertrauen im Bundesrat und in die Behörden. Und die Leute, die Nein werden stimmen, die misstrauen den offiziellen Autoritäten. Danke vielmals. Wir müssen einen Schlusspunkt machen. Herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind für diese Diskussion, die in meinen Augen eine sehr gute Diskussion war. Ich hoffe, das haben Sie auch gefunden. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit. Adieu miteinander.